Da sind wir wieder. Neues Jahr, neues Glück und eine neue Folge des Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und 26 haben wir schon gemeinsam mit uns einläutet, denn es wird höchste Zeit. Es liegen bereits 2 Bundesliga-Spieltage im neuen Jahr hinter uns. Die Hinrunde ist damit fast abgeschlossen und wir, Freunde, müssen reden. Ich freue mich, dass auch er sicher voller guter Vorsätze für das neue Jahr wieder mit am Start ist. Hallo Jens.
Hi Nils. Ja, ich freue mich auch sehr, 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 dass wir uns nach langen Wochen mal wiedersehen. Wir hatten ja auch so eine kleine Pause und das ist ja sehr ungewöhnlich für uns.
Also in der Tat. Jetzt nehmen wir den alten Turnus wieder auf, Jens. Und weil ich es gerade gesagt habe, gute Vorsätze, hast du dir eigentlich was vorgenommen fürs neue Jahr?
Nö, ich bin da auch nicht so, für mich endet und beginnt das neue Jahr nicht irgendwie so mit, so jetzt ist das Jahr abgeschlossen, da habe ich hoffentlich das erreicht und fürs neue Jahr nehme ich mir jetzt das vor, sondern das ist ja schon auch irgendwie recht fließend, finde ich, so ein Leben,
das endet ja, irgendwie nicht kann so man sagen.
Am 31.12. und beginnt dann wieder neu am 1.1., also von daher, nee, ich habe keine guten Vorsätze gemacht, sondern ich will einfach so weitermachen, wie ich so mache.
Ja, klingt gut, klingt gut. Wobei ich, Jens, neulich gelesen habe, dass es tatsächlich Studien gibt, dass Vorsätze, die man sich zum Jahreswechsel vornimmt, tatsächlich eine größere Chance haben, auch in die Tat umgesetzt zu werden, als wenn man das einfach irgendwann im Jahr macht. Aber mir geht's ähnlich. Also ich, ja, mach auch gerne so weiter und wir machen auch gerne so weiter, wobei ich jetzt auch wieder ein bisschen fasten werde. Aber völlig abseits des Fußballthemas. Normalerweise mache ich immer Heilfasten Anfang des Jahres. Jetzt war Anfang des Jahres ein bisschen schlecht, weil es so viele Termine und soziale Verpflichtungen gab, wo man essen muss. Deswegen habe ich das bisher noch nicht gemacht. Aber dieses Jahr werde ich mal Scheinfasten ausprobieren.
Ich mir gerade ein neues Buch zugelegt. Du tust so, als würdest du fasten.
Ja, das ist genau die Sache. Das ist interessant. Kannst du dich mal mit befassen? Man darf essen, man nimmt aber nur, ich glaube, ich weiß nicht, 500 bis 600 Kilokalorien zu sich pro Tag. Keine tierischen Fette, also im Prinzip vegane Kost. Und da gibt es dann einen genauen Ernährungsplan und der Körper wird quasi ausgetrickst. Also es werden die Prozesse des Fastens mehr oder weniger in Gang gesetzt, obwohl man isst. Also es soll 80% der Wirkung des normalen Heilfastens haben. Und da ich mit dem Heilfasten sehr gute Erfahrungen gemacht habe, habe ich gedacht, ich probiere das auch mal aus. Also das ist so ein bisschen mein kleiner Vorsatz jetzt, den ich ab kommender Woche umsetzen werde.
Da freue ich mich doch drauf, wenn wir uns kommende Woche sehen.
Genau, völlig entgrüßet und ausgezerrt, wenn ich dann hier sitzen vor dem Mikrofon.
Ja, genau. Nein, nee, ich freue mich auch einfach, dass es jetzt hier wieder bei uns losgeht. Ich meine, das ist halt auch einfach, weißt du, jetzt der Stadionsprecher, das ist einfach auch mein Traum-Podcast, ne? Also, und ich will gar nicht zu einem anderen Podcast wechseln. Natürlich gibt's da draußen andere Podcasts, die ganz nett sind oder sowas, aber das hier, Nils, der Stadionsprecher, das ist mein Traum und dem bleibe ich für immer verbunden.
Ach, Jens, das ist schön. Finde ich schön. Du bist auch so objektiv, du kannst das natürlich auch einfach gut bewerten, würde ich sagen.
Total. Und wäre das nicht das Statement, dass ich, um mal auf das Fußballthema zu kommen, die Bayern von Lennart Kahl gewünscht hätten, anstatt dass er sagt, ja, Bayern ist ja schon ein guter Verein, aber Real könnte ich mir schon vorstellen. Aber hört mal, hier. Fanclub, das bleibt unter uns, ne?
Ja.
Ach, das war schon schön.
Es war halt auch so klar, wie die Reaktionen dann ausfallen, wobei ich sagen muss, die Bayern haben das schon relativ elegant auch gelöst und es haben alle gesagt, war nicht ganz so glücklich, aber es hat auch keiner ein großes Fass aufgemacht und bei einem 17-Jährigen sollte man jetzt, finde ich, auch nicht zu streng sein. Ich bin froh, dass er jetzt keine 100.000 Euro Geldstrafe bekommen hat für so eine Aussage. Es ist legitim, aber da wir ein Kommunikationspodcast sind, ja, lieber Lennart, das hättest du vielleicht besser nicht gesagt.
Ja, das hat ja auch Vincent Kompany in der PK, ich meine vor dem vorletzten Spiel, dann ja auch gesagt, so nach dem Motto, ja, das war jetzt nicht ganz schlau von ihm, aber solange er jetzt nicht schlechter trainiert oder sowas, ist das alles gut, weil dann kriegt er ein Problem mit mir. Und ich sag mal so, es gab ja in der Geschichte des FC Bayern schon viele, viele Possen. Und wenn das die Posse ist, die uns jetzt hier über Weihnachten und Silvester begleitet hat, dann ist ja eigentlich alles gut beim FC Bayern. Und um mal dann auf unseren Rückblick schon so ein klein bisschen überzuschwenken, beim FC Bayern ist alles gut im Moment, oder? Wie würdest du das einschätzen, Nils?
die beste Hinrunde der Bundesliga-Historie. Also wer da noch meckert, der hat wirklich ein Problem. Es ist schon beeindruckend, muss man sagen. Die Bayern jetzt 11 Punkte vor dem ersten Verfolger, in Anführungszeichen, Borussia Dortmund.
Die ja noch nicht mal Verfolger sein wollen. Also ja, ja. Niko Kovac sagt ja selbst, wir wollen überhaupt kein Bayernjäger sein. Was ja auch irgendwie eine merkwürdige Aussage ist. Aber gut, okay.
Und interessant finde ich halt auch das Torverhältnis, ne? Also ich weiß nicht, ich glaube 66 Tore haben sie jetzt geschossen. Also auch eine neue Bestmarke. Ich glaube, 56 war die Bestmarke zuvor. Also jetzt, wir haben uns ja vorgenommen, heute ein bisschen zurückzublicken auf die Hinrunde, auch wenn sie noch nicht ganz abgeschlossen ist. Das sei der Fairness halber auch gesagt, wenn wir uns gleich die Tabellenkonstellation angucken. Es stehen noch Spiele aus, die jetzt abgesagt wurden. Heute Abend ist auch noch ein Spiel. Aber wir nehmen jetzt mal die Tabelle so, wie sie ist. Und über den FC Bayern brauchen wir, glaube ich, nicht lange reden. Da ist alles in Butter. Und auch ringsrum gibt's halt gerade gefühlt nicht so viele Baustellen. Upamecano wird wahrscheinlich jetzt dann doch verlängern. Ja. Jetzt kommen die paar Verletzten noch zurück. Also Musiala, Fonsi und so weiter. Ich glaube, die Bayern könnten Meister werden. Ich lehne mich mal ziemlich weit aus dem Fenster.
Ich glaube, sie sind auf einem ganz guten Weg. Kann man nicht anders sagen. Und passt ja auch zu unseren Tipps, die wir vor der Hinrunde getätigt haben. Wir haben beide die Bayern auch auf 1 getippt. Auf 2 steht Borussia Dortmund.
Hast du auch getippt?
Habe ich auch getippt, das stimmt. Du hattest sie ein bisschen...
Ich habe sie auf 6 getippt. Ich weiß nicht, ob da einfach mein Wunsch der Vater des Gedankens war.
Was ist das denn? 6 ist dann Conference League oder was? Also zumindest, dass sie dann donnerstags irgendwo in Rumänien spielen oder sowas. Das war dann der Tipp.
Die sollen natürlich international spielen. Aber ich muss schon sagen, das räume ich auch gerne ein, ich hätte mit mehr Komplikationen gerechnet. Aber Kovac hat das offensichtlich alles ganz gut in den Griff bekommen. Ich würde schon auch sagen, dass die Dortmunder Stärke so ein bisschen die Schwäche der anderen auch gleichzeitig ist. Also der Vereine, die ein bisschen dahinter stehen, denn da wurden auch viele Punkte liegen gelassen. Ich habe beispielsweise Eintracht Frankfurt auf Platz 2 getippt. Die sind dann doch für die Ambitionen, die sie haben, jetzt aktuell auf Platz 7, ein bisschen enttäuschend dagegen.
Ja, oder die Ambitionen, die man vielleicht da so ein bisschen reininterpretiert, die sie so haben müssten, weil ich glaube schon, dass die Eintracht natürlich gerne um die Champions League Plätze spielen würde. Und wenn man es mal streng nimmt, tun sie das ja oder haben sie das auch lange Zeit auch in der Vorrunde getan. Ja, sie haben im Moment eine nicht so sehr gute Phase, das stimmt schon. Aber ja, ich finde, das kann man auch alles schon auch analysieren, warum das so ist. Ich glaube, sie haben sich wirklich ein Torwartthema aufgemacht, was man nicht unbedingt gebraucht hat, indem sie sich irgendwie so vorher, ist ja Kevin Trapp ist im Sommer gegangen, so auch ein Leader-Typ, den sie halt rausgenommen haben, weil sie gesagt haben, wir setzen auf Kauer Santosch, dann hat der nicht so gut performt, dann ist Michael Zetterer wieder rein, jetzt hat zur Rückrunde oder jetzt nach der Winterpause jetzt Kauer Santosch wieder angefangen, hat auch sehr unsicher gewirkt in den vergangenen beiden Spielen, also da hinten sind sie irgendwie nicht so sattelfest, sie kassieren mega viele Tore, ich glaube 36 Gegentore und damit, das ist so wie die schwächeren Vereine in der Liga. Also da hinten haben sie wirklich ein Problem. Na ja, gut, und wenn du vorne halt dann doch mit Ekitike und mit Marmoush im vergangenen Jahr ja die zwei besten Stürmer abgegeben hast, dass du dann auch die nicht immer 1:1 ersetzen kannst, das muss man auch Eintracht Frankfurt mal zugestehen, dass halt nicht Krösche schon wieder den nächsten Megatransfer dann da aus dem Hut gezaubert hat. Aber von daher, ich glaube, das ist schon in Ordnung, wenn sie sich ein bisschen stabilisieren und wenn sie dann da um die Europa League, Champions League Plätze mitspielen könnten. Ich glaube, das wäre auch in Ordnung. Warum man da von Anfang an gesagt hat, das müssen die Bayernjäger sein, hat man doch auch nur gedacht, weil man nicht wusste, wie Dortmund performt, wie Leipzig performt, wie Leverkusen performt, auch durch die Trainerwechsel bei den beiden Teams. Deswegen hat man das ja so auf sie projiziert. Ob sie das sind, sieht man ja jetzt. Also sind sie augenscheinlich nicht.
Aber ich bin guter Dinge, dass die Frankfurter jetzt doch noch ein bisschen klettern werden und sich jetzt auch in der Rückrunde eher nach oben als nach unten orientieren werden. Dass jetzt beispielsweise Hoffenheim vor Frankfurt steht, war jetzt nicht unbedingt absehbar, die da eine gute Serie gerade spielen. Aber lass uns vielleicht mal in der Reihenfolge bleiben, weil ich gerade wirklich mit Erschrecken sehe, dass in der aktuellen Tabelle ja auch RB Leipzig auf Platz 3 ist. Auch das hast du getippt. Es ist wirklich gut, dass heute noch nicht abgerechnet wird, Jens. Oha. Also das sieht gut für dich aus aktuell.
Das stimmt, ja.
Also die Leipziger mit Ole Werner, ich kann mich noch erinnern an unsere Folge, Ole Werner und Sandro Wagner, wer geht zuerst?
Mhm.
Ja.
Oh, da müssen wir auch noch mal gucken, welches Stadion wir besuchen wollen.
Stimmt. Ja, ich habe eine Wettschuld einzulösen.
Ja, genau. Ich habe schon mal geguckt, Camp Nou in Barcelona. Aha. Nein, wir machen hier was in der Region, wo wir vielleicht irgendwie mit Bus und Bahn auch hinfahren können und uns einen entspannten Nachmittag irgendwo machen.
Es wäre
machen.
Schon naheliegend, sowas, zu den 05ern zu gehen, ne?
Ja, aber da war ich schon so häufig. Vielleicht gucken wir mal irgendwo nach was anderem.
Ja,
jetzt
genau,
wir schon.
Genau. Na, wir haben aber noch Zeit. Aber Leipzig, muss man sagen, ich habe sie auf 4 getippt, also natürlich auch weit nach oben. Solide, ne? Also gefühlt auch ein bisschen unter den Möglichkeiten, aber auf jeden Fall solide und definitiv Champions League Aspirant.
Ja, absolut. Also ich meine, wir haben ja auch schon einen größeren Umbruch mal wieder gehabt, aber so die Jungen funktionieren einfach. So Diamondé, Bakayoko und so weiter. Auch Baumgartner wirklich, was habe ich gestern gehört, irgendwie 16 Torbeteiligungen in der Hinrunde und damit 2 mehr als in den vergangenen beiden Saisons zusammen. Mhm. Also der hat auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Ja, du, wir haben es ja schon ein paar Mal besprochen. Ich glaube, Ole Werner mit seiner Ruhe, der lässt die Jungs machen. Ja. Sie hat ein bisschen Verletzungssorgen gegen Ende der, wie sagt man denn, Hinrunde kann man ja nicht sagen, gegen Ende, so im Dezember, November, Dezember, da hatten sie ein bisschen Verletzungssorgen, hatten, glaube ich, 9 Ausfälle auch gegen Leverkusen, das Spiel, das sie da verloren haben. Sonst würden sie vielleicht auch noch ein paar Pünktchen mehr haben. Das nur noch mal ganz kurz zu Dortmund, ne? Wenn man mal 17 Spieltage, 36 Punkte, das sind 2 plus im Schnitt. Das ist schon wirklich eigentlich eine sehr gute Saison. Und würden die Bayern da nicht so vorne wegrennen, dann wäre das auch wahrscheinlich noch viel, viel mehr im Fokus, was für eine gute Hinrunde der BVB gespielt hat. Also zumindest von den Ergebnissen her.
Ja, die Bayern haben halt nur 4 Punkte abgegeben, ne? Die haben alles gewonnen, 2 unentschieden, aber ansonsten alles gewonnen, keine Niederlage. Das ist natürlich dann schwer, noch besser zu sein, muss man sagen, wenn da jemand die beste Bundesliga-Hinrunde aller Zeiten spielt.
Aber ich sehe ja bei dir auf Platz 3, du hast ja auf Platz 3 die Stuttgarter getippt. Die stehen im Moment auf 4 mit 32 Punkten, genauso wie Leipzig.
Ja.
Die Stuttgarter haben schon einen verdammt guten Lauf. Also hier 4-1 in Leverkusen, jetzt vor also vergangenen Samstag. Dann jetzt am Dienstag war es 3-2 gegen Frankfurt. Das sind schon Partien, wenn du da oben drin bleiben willst und dich da oben festsetzen willst, dann musst du die gewinnen. Und wie sie die gewonnen haben, also gerade auch das 4-1 gegen Leverkusen.
Ja, schon stark. Achtung. Schon stark.
Also,
ja, es ist so ein bisschen das eingetroffen, was ich auch vermutet habe, dass das einfach mit Hoeneß da weiter gut läuft. Also ich bin ja wirklich ein Fan von Hoeneß und ich finde, der macht da einen super guten Job. Und der ein oder andere Spieler hat halt auch aus seinem Formtief wieder rausgefunden, wenn ich zum Beispiel an den Undav denke, der zwischendurch mal eine deutlich schlechtere Phase hatte und jetzt irgendwie auch halt wieder da ist. Auch ein Angelo Stiller ist wieder dort von der Form her, wo man ihn eigentlich erwartet. Also demnach, die Stuttgarter stehen da oben auch völlig zurecht.
Ja, Chris Führich, der hat Anfang der Hinrunde so gut wie gar keine Rolle gespielt, ist jetzt auch wieder ein Leistungsträger. Maxi Mittelstädt links hinten wird vielleicht doch auch nochmal ein Konkurrent für Raum vom RB Leipzig, von RB Leipzig für die Nationalmannschaft. Also ich glaube, wir werden ein paar Stuttgarter im Aufgebot zur WM sehen, wenn sie auf dem Level weiter performen und auch absolut zurecht.
Und so weit ist es ja nicht von Stuttgart nach Hoffenheim. Und da muss ich ja sagen, meine Güte, wenn ich da meine Tabelle mehr anschaue.
Ich muss mal gucken. Das dauert ganz schön lang, bis ich Hoffenheim bei dir finde.
Oh Gott. So, ja,
wo hast du denn Hoffenheim?
Ich habe tatsächlich Hoffenheim, also sie stehen aktuell auf 5. Du hast sie getippt auf 7.
Ja.
Und ich als alter Fußballexperte habe sie getippt auf Platz 17. Ja? Ich habe wirklich gedacht, das wird eine richtige Scheißsaison für Hoffenheim. Wirklich. Also davon war ich irgendwie mal zwischenzeitlich sehr überzeugt. Da muss jetzt schon viel passieren, dass die unten noch reinrutschen. Muss auch nicht sein. Also auch gestern Abend haben sie ja wieder wirklich überzeugt und da 5-1 gewonnen. Die sind gerade gut drauf, kann man nicht anders sagen. Und jetzt stehen sie ja sogar vor Leverkusen.
Und Kramaric, der vergangenes Jahr ja seinen eigenen Verein da komplett angezählt hat und gesagt hat, hier stimmt überhaupt nichts. Gestern Hattrick.
Ich habe mich von ihm ein bisschen anstecken lassen, glaube ich.
Ja,
also
ja,
es sah, die Zeichen standen jetzt wirklich nicht auf so eine Saison. Ne? Also das die stimmt, ist noch nicht vorbei, aber dass sie jetzt auf Platz 5 stehen, ist schon wirklich überraschend. Vor Leverkusen, vor Frankfurt, vor Freiburg. Schon
ich
stark.
Da hast du, also, was du eben gesagt hast, das stimmt, glaube ich. Absteigen werden sie nicht mehr.
Ja, naja, wahrscheinlich nicht.
Mit
wahrscheinlich
30 nicht. Punkten und ein Spiel in Bremen in der Hinterhand, also kannst du quasi 33 rechnen. Ja. Da steigst du eher wahrscheinlich nicht ab diese Saison. Mal gucken.
Und Leverkusen dann knapp dahinter, die hatten wir beide auf 5 getippt, jetzt aktuell auf Platz 6. Ja, also quasi erwartbar, ne? Dass sie jetzt nicht ganz oben, also dass sie um die Meisterschaft nicht mitspielen, war irgendwie klar.
Ja, aber sie scheinen sich ja dann doch unter Kasper Jürmend einigermaßen gefangen zu haben. Ich meine, es ist immer noch eine Mannschaft, die ziemlich zusammengewürfelt ist, die viele neue Spieler dazugekommen im Sommer, dass das alles noch nicht so mega gefestigt ist. Das kann man ja auch nachvollziehen, aber dann trotzdem so ein Sieg kurz vor der Winterpause in Leipzig, das war schon auch mal ein Statement, wo man auch gesehen hat, das geht, aber dann passiert halt auch sowas wie eine 4-0, also 4-0 hinten liegen nach der ersten Halbzeit gegen Stuttgart. Ja, also das heißt, so richtig gefestigt sind sie noch nicht, aber ich glaube, wenn du jetzt irgendwie dem guten Simon Rolfes gesagt hättest, als sie den Erik ten Hag da rausgeworfen haben, was man ja immer noch mal vergisst, dass sie Anfang der Saison noch einen ganz anderen Trainer hätten, dass sie nach 2 Spieltagen, als sie den dann rausgefeuert haben, dass sie dann irgendwie auf Platz 6 stehen mit einem Spiel weniger, 29 Punkten nach der Hinrunde. Ich glaube, da hätten sie alle gesagt, ja, ist doch in Ordnung. Ja. Also ist jetzt nicht bombastisch, aber ist vollkommen gut. Können wir einfach entspannt mit weiterarbeiten. Sind noch im DFB-Pokal, haben auch, glaube ich, Chancen weiterzukommen in der Champions League, also zumindest die Playoffs da zu erreichen. Von daher ist doch eine okay Saison.
Ja, unzufrieden muss man auf jeden Fall nicht sein in dieser Saison.
Ja, ja.
Oh Gott, und du hast auch den SC Freiburg auf 8. Die sind auch auf 8. Jens, meine Güte, da tut sich noch ein bisschen was.
ich glaube, du, das wird wahrscheinlich nicht so bleiben.
Wahrscheinlich nicht. Allein durch die Nachholspiele wird sich da schon ein bisschen was ändern. Da tut sich ja dann immer vielen schon durch einen Sieg hin und her. Ja, ich hatte die Freiburger auf 7, also aber auch da in diesen Regionen demnach, auch da solide Saison und Schuster macht das gut nach der großen Streichära. Nach wie vor, finde ich, kann man da nicht meckern. Und auch für die Mittel, die den Freiburgern da zur Verfügung stehen, ja, ist das super. Kann man nicht anders sagen.
Du hast ja auf 8 deinen zweiten geglückten Tipp.
Ja, gut. Die kommen da noch hin.
Genau. Also 5 steht bei dir auf 8.
Ja.
Die haben aktuell sich jetzt 16. auf den Relegationsplatz geschossen durch einen Sieg, durch einen erwürgten Sieg gegen Heidenheim. Junge, Junge.
Ja, ja, aber ich sag dir, also mit Urs Fischer, ich bin da sehr guter Dinge, dass die Mainzer noch kräftig klettern werden jetzt in der zweiten Saisonhälfte. Klar, also im Nachhinein muss man sagen, war diese Trainerentlassung dann leider gut und richtig und Urs Fischer, haben wir ja auch schon festgestellt, ist da wahrscheinlich gerade der richtige Mann zur rechten Zeit. Und ob sie jetzt auf 8 noch klettern werden, naja, aber ich glaube, mit dem Abstieg werden sie schlussendlich nichts zu tun haben.
Also
glaube ich wirklich
hot
nicht.
Take.
Ich glaube tatsächlich, die werden zumindest mal 2-3 Spieltage vor Schluss da nicht mehr ganz unten drin stehen, dass sie bis zum Schluss zittern müssen. Also ich halte viel von Urs Fischer und ich glaube, der wird jetzt eine gute zweite Saisonhälfte da hinlegen.
Also ein neuer Trainer, der für neue Impulse sorgt.
Ja.
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 Gucken wir mal.
Wenn wir bei Trainerentlassung schon sind, auf 9 hatte ich den FC Augsburg getippt, die aktuell auch unten drin stehen, nämlich 15. sind. Ja, da muss ich auch sagen, ich habe von Sandro Wagner ein bisschen mehr erhofft.
Ja, ich habe mich auch blenden lassen. Bei mir steht Augsburg auch auf 9. Jetzt sind sie auf 15, du hast es schon gesagt, 14 Punkte Nachholspiel noch. Also sie spielen heute das Topspiel. Wir nehmen ja heute am Donnerstagmorgen auf. Heute das absolute Topspiel der Fußball-Bundesliga. Augsburg gegen Union Berlin.
No offense.
Ja, nein, also ist halt eher ungewöhnlich, dass das so das letzte Spiel ist, was den Spieltag abrundet.
Warum wird das jetzt eigentlich am Donnerstag gemacht? Das habe ich sowieso nicht verstanden.
Also Vermarktung, Nils.
Ah, okay. Okay, ja gut. Liegt nah.
Und also, dann ausgerechnet so ein Spiel, ist doch klar. Da schaltet heute die Nation ein. Da kauft sich heute die Nation Abos bei Sky ohne Ende. Das, da kannst du mal sehen.
Ja. Ja, und nur weil wir gerade bei Trainerentlassungen schon waren. Also Werner, ja, hat nicht so funktioniert. Ich find's wirklich cool, dass man es in Gladbach dann aber anders gemacht hat. Da aber auch völlig zu Recht, dass sie an Polanski festgehalten haben. Ich habe Gladbach auf 10 getippt. Sie sind jetzt aktuell, lass mich gucken, auf 10.
Auf 10, ja.
Und Polanski hat es halt da unten jetzt rausgeschafft und ich finde, das war absehbar. Ich erinnere mich noch an das wirklich auch gute Spiel gegen die Bayern und danach haben sie jetzt einige Punkte gesammelt und der passt einfach dahin, der Polanski. Mhm. Und ich glaube, sie hätten sich wirklich einen Bärendienst erwiesen, wenn sie jetzt wieder da einen Break gemacht hätten, wieder irgendjemand Neues da reingeholt hätten. Also das war genau richtig so und ich glaube, die Gladbacher werden am Ende da auch ziemlich solide im Mittelfeld landen.
Ja, ich glaube auch, aber auch da, ne, da kannst du mal wieder absehen, wie die Bundesliga halt so, ich sag jetzt mal, tickt. Ne? Vergangenen Spieltag gewinnen die Gladbacher 4-0 gegen Augsburg, kriegen jetzt 5-1 gegen Hoffenheim auf die Mütze. Tendenziell irgendwie ja alles Teams, die wir ja so in einer Größenordnung sehen. Das sind schon auch Ergebnisse, die kannst du auch als Trainer nicht brauchen. Naja. Also weil auf der einen Seite gewinnst du so ein Spiel 4-0, dann verlierst das nächste 5-1. Was sagst du deiner Mannschaft denn da? Also so ein richtiger Trend ist da irgendwie überhaupt nicht erkennbar. Also schon eine interessante Konstellation. Aber ich sehe es wie du, die Gladbacher werden sich da stabilisieren und auf jeden Fall auch nicht absteigen. Ich habe das schon von Gladbach-Fans auch Anfang der Saison irgendwie ganz anders gehört. So bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis, die sind sehr kritisch mit ihrer Mannschaft umgegangen, aber ich glaube auch durch Polanski und ich finde auch durch Ruven Schröder hat sich da viel stabilisiert. Ich habe vor einigen Wochen so hier in der Weihnachtspause einen Podcast gehört mit Ruven Schröder. Ich mag den schon. Also ich weiß, gerade in Mainz darf man das nicht zu laut sagen, weil Ruven Schröder in seiner Zeit hier in Mainz schon viel verbrannte Erde auch hinterlassen hat. Aber ich finde es ein sehr straighter und sehr geradeaus und nach vorne denkender Mensch und der auch sehr, sehr gut kommuniziert. Und ich glaube, dass der Gladbach auch gut tut, weil er halt einfach auch Rückgrat hat, weil er stark ist in seiner Kommunikation, weil er auch ja irgendwie so ein bisschen Druck auch vom Trainerteam und so weiter nimmt, weil er halt auch im Wind steht. Also ich glaube schon, dass Ruven Schröder da eine gute Rolle spielt als Sportdirektor und deswegen da auch in den kommenden Jahren nochmal was bewegen kann. Ich glaube schon, dass der für Gladbach richtig gut ist.
So, und aktuell auf Platz 11, sowohl in der regulären Tabelle als auch von uns beiden getippt, der VfL Wolfsburg. Jens, läuft bei uns.
Also wirklich, das sieht ziemlich gut aus bisher, sind wir Fußballexperten, oder?
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und direkt dahinter jetzt aktuell auf Platz 12 die Kölner. Also da muss man sagen, ist nicht viel Platz, nicht viel Luft nach unten. Ich gucke gerade, wo ich die hingetippt habe. Ich habe die auf Platz 16 getippt. Also den Kölnern habe ich dann durchaus eine schwierige Saison vorhergesagt. Ja. Und du hast sie sogar auf 17 getippt.
Ja, und der Trend is not your friend in Köln. Ich meine, du hast ja gestern das Spiel Köln gegen die Bayern verfolgt, als dann die Nebelschwaden aus Müngersdorf verzogen waren. Wie hast du die Kölner denn wahrgenommen?
Die Kölner waren gut. Also man kann ihnen gestern auf jeden Fall keinen Vorwurf machen. Also ich muss erst mal sagen, da gab es ja auch die letzten 10 Tage ein bisschen Action rund um Kwasniok, den Trainer. Ja. Ne? Aber ich hatte gestern auf jeden Fall überhaupt nicht das Gefühl, dass es da Probleme zwischen Mannschaft und Trainer gibt, weil die Mannschaft, glaube ich, wunderbar umgesetzt hat, was er da vorgegeben hat, und die Kölner haben ein gutes Spiel gegen die Bayern gemacht. Ich meine, wie es auch laufen kann, hat ja der VfL Wolfsburg eine Woche zuvor erlebt, und die Kölner haben geführt, wie auch im DFB-Pokal. Die beiden Spiele waren ohnehin relativ ähnlich, ja, muss man sagen.
Fand ich auch,
Und dann gleichen die Bayern eben noch vor der Pause aus. Ich glaube, für die Kölner wäre es natürlich sehr gut gewesen, mit einer Führung in die Pause zu gehen. Und dann ist es am Ende einfach auch individuelle Klasse. Also wie der Gnabry das 2-1 da macht mit diesem Aufpraller, der dann über Schwebe drüber geht, ist schon irre. Und auch wie Kane das dritte Tor da einleitet mit eigentlich einem Befreiungsschlag von hinten, der aber genau Richtung Luis Diaz geht, der dann einfach nur noch schön auf Karl auflegt. Also die Kölner können sich da gestern keinen Vorwurf machen. Und ich glaube, wenn sie so auftreten, wie sie gestern auftreten, dann wird diese Serie von jetzt 8 sieglosen Spielen auch bald mal beendet sein.
Das ist, da sagst du nämlich was Richtiges. 8 Spiele ohne Sieg, also sie zehren halt noch von den Punkten, die sie zu Beginn gemacht haben. Und als auch Kwasniok ja noch abgefeiert wurde für so, ich trete hier im Köln-Trikot, hier trete ich hier auf und verbinde mich damit irgendwie mit Mannschaft und mit Fans gleichermaßen. Und er hat schon, du hast es ja eben schon gesagt, ein bisschen Gegenwind auch bekommen in den vergangenen Tagen. Vor allen Dingen auch sein Umgang mit Zeid Elmala, dass er ihn halt nicht so häufig spielen lässt, wie es viele Kölner Fans gerne sehen würden. Ich meine, sie sehen ja in Elmala so den Nachfolger von Lukas.
Heiland.
Von Lukas Podolski, genau. Ja. Und wünschen sich natürlich, dass er mehr auf dem Platz steht. Er war ja gestern von Anfang an dabei, hatte auch zu Beginn eine relativ gute Chance. Wie hast du ihn gesehen? Hat er ein gutes Spiel gemacht? Ich habe es jetzt nur in der Konferenz verfolgt, deswegen also, kann ich es nicht so ganz genau sagen.
Um es kurz zu sagen, nein. Also er hatte am Anfang diese Chance und dann hast du ihn eigentlich nicht mehr gesehen. Mhm. Und dann wurde er auch Mitte zweiter Halbzeit irgendwann ausgewechselt. Also er war unauffällig, muss man wirklich sagen. Er hatte ganz am Anfang dieses Ding, aber viel mehr kam dann halt nicht. Und ja, vor dem Hintergrund so einer Leistung kann man dann halt auch schon wieder verstehen, warum er halt jetzt nicht jedes Spiel von Anfang an gemacht hat.
Ja, ja. Und ich muss auch sagen, wenn wir jetzt nochmal Lennart Karl dazu nehmen, ich glaube, es wird auf einen der beiden hinauslaufen für den WM-Kader im Sommer. Mhm. Und im Prinzip muss das aus meiner Sicht Lennart Karl sein.
Ja, zumindest wenn es sich ungefähr so darstellt im Sommer, wie es sich jetzt darstellt. Genau, also genau, Karl hat jetzt, glaube ich, das vierte Bundesliga-Tor gemacht, hat ja auch schon in der Champions League getroffen. Mhm. Also fast immer, wenn er spielt, auch nicht immer, macht er wirklich ein gutes Spiel. Also ich kann mich jetzt erinnern an das letzte Spiel, da hat er von Anfang an gespielt gegen Wolfsburg. Da war er unauffällig. Also da haben einfach vorne die anderen viel mehr Wirbel gemacht. Ja, aber gestern auch, er kommt rein und macht halt das Tor. Das war jetzt kein superschweres Tor, aber ich würde auch sagen, wenn es stand jetzt, musst du Karl mitnehmen und nicht Elmala, klar.
Ja, wir achten ja auch immer so auf Körpersprache und solche Themen, wenn wir auch unsere Kommunikationstrainings geben. Ich weiß, ich finde, Lennart Karl, wir hatten ja vorhin Real Madrid, hat so eine Körpersprache, die passt zu Real. Er hat gestern, vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten, als er so seine ersten Tore erzielt hat, da hat er so diesen Torjubel gemacht wie Jude Bellingham. Also das ist ja dieser Torjubel von Jude Bellingham, wer ihn nicht vor Augen hat, das ist diese Statue von Jesus in Rio. Ja, also so auf dem Felsen stehend, die Arme ausgebreitet, so in Richtung der Fans hier. Ja. Ich bin euer Heiland. So hat er ein paar Mal gejubelt, als er so seine ersten Tore geschossen hat. Es waren ja auch schöne Dinger und so weiter. Und jetzt hat er gestern den Kylian Mbappé-Jubel ausgepackt. So dieses Arme verschränkt und sich so hinstellen und die Hände unter den Armen.
Ja. Aber als erstes, das hat er als zweiten Move gestern gemacht, als ersten Move hat er so mit die Hände gerade und so die Handflächen nach unten. Genau. So wie
haltet mal den Ball flach. Genau. Ja, hört mal auf zu labern.
Ja, ja. So. Ja, ist schon ein bisschen viel Gepose, ne?
Ja, das ist mir so zu viel. Weißt du, jetzt kannst du natürlich irgendwie immer sagen, ja, mit 17 sollte, ja, da macht man halt solche Sachen. Ich finde das ein bisschen viel. Spiel deinen Fußball, mach das. Du musst nicht mit 17 schon die Real Madrid-Posen drauf haben. Das,
ja, Das ist
mir gefällt
Typsache.
Das nicht.
Das ist Typsache. Nicht. Also ich glaube, ich bin bei dir, ich brauch's auch nicht. Aber manche Spieler brauchen es halt ein bisschen. Und der ist halt offensichtlich der etwas verspieltere, ein bisschen extrovertierte und ist offensichtlich sehr von sich überzeugt. Und dann macht das halt. Ob es schon für die Königlichen reicht, ich wage es zu bezweifeln, reicht ja nicht mal für Xabi Alonso. Also
ne? Schöne Überleitung, Nils. Lass uns das Thema doch gerade noch mal mit reinnehmen, weil das ist ja die Meldung der Woche. Xabi Alonso ist nicht mehr Trainer bei Real Madrid.
Ja.
Das ist schon ein Knaller. Muss ich wirklich sagen. Ja.
Und gestern Abend gab es dann direkt im Pokal auf die Mütze. Sie sind direkt gegen den Zweitligisten rausgeflogen unter dem Nachfolger.
Ja, ja. Genau.
Hat ja super funktioniert. Ja, also ganz ehrlich, keine Ahnung. Man hat da ja auch wieder verschiedene Dinge gehört. Zuerst hieß es, man hätte sich im beiderseitigen Einvernehmen getrennt. Da habe ich schon gedacht, ist klar. So wie das immer auch bei Beziehungsenden im realen Leben ist. Es ist immer im beiderseitigen Einvernehmen.
Natürlich.
Und dann aber einen Tag später habe ich auch gelesen, dass das wahrscheinlich einfach ein Alleingang des Realpräsidenten war, der die Faxen dicke hatte und einfach genervt war von dieser erneuten Niederlage gegen Barcelona. Und ich könnte mir vorstellen, genauso war das auch. Das ist wieder ein etwas krantiger, alter, weißer Mann, der zu viel Negativität in die Welt pustet. Das haben wir zurzeit irgendwie relativ viel auf der Welt. Und mir tut's leid für Xabi und ich glaube, die Spieler werden ihm auch hinterher trauern. Es gab natürlich zwischendurch auch Reibereien, wir erinnern uns ja auch an ein bisschen Action mit Vini Junior und so. Und trotzdem sind sich ja alle einig, dass das ein super guter Trainer ist. Sie sind in der Tabelle nur knapp hinter Barcelona, also sie sind ja weit davon entfernt, eine schlechte Saison zu spielen. Und Flick macht's natürlich auch gut in Barcelona. Also für mich Fehlentscheidung, den Mann da rauszuschmeißen. Das werden sie noch bereuen.
Ich würde das Ganze gerne mal ganz kurz in einen etwas größeren Zusammenhang setzen. Okay. Nämlich würde das gerne mal auch mit Julian Nagelsmann damals bei den Bayern vergleichen. Also ist das möglicherweise so, dass Mannschaften wie Real Madrid mit diesen Superstars und genauso ja auch die Bayern vor ein paar Jahren, als dann Nagelsmann dazugekommen ist, brauchen die möglicherweise eben so einen Taktikfuchs nicht? Erinner dich mal an Tuchel in München. Also die kommen dann mit ihren besonderen Ideen dahin und wir alle haben uns dann natürlich am Xabi Alonso-Fußball der Leverkusener Zeit brutal erfreut. So, jetzt überleg dir mal, der kommt mit diesen ganzen taktischen Vorgaben und so weiter, kommt er zu Real in die Kabine. Und da sitzt dann ein Jude Bellingham, ein Vinny Junior und ein Kylian Mbappé und die sagen, was soll ich? Also das hier und dann das und wenn der und dann hier, also weißt du, ist das möglicherweise auch so ein bisschen diese Problematik, dass diese Trainer dann versuchen, so zu viele taktische Feinheiten in diese Mannschaften reinzubringen, die eigentlich eher so eine menschliche Führung brauchen, wo es eher darum geht, irgendwie so diese Egos zu managen und eher den Spielern auch ein bisschen mehr Freiraum zu geben. Weil ich finde, so bei den Bayern siehst du es jetzt ja auch mit Vincent Kompany, der halt sagt, okay, wir haben natürlich ein taktisches Konstrukt, aber in diesem Konstrukt sind die Spieler ja relativ frei. Ja, ja, also da gibt's nicht zu, also zumindest nimmt man es nicht so wahr, da gibt's nicht zu viele verkopfte Vorgaben und taktische Kniffe, sondern da geht's eher darum, die Mannschaft aufs Feld zu bringen, die und sie dann halt da auch ein bisschen laufen zu lassen.
Ja, ich denke beispielsweise an Harry Kane, der ja regelmäßig jetzt auch wirklich weit hinten zu sehen ist und von dort einfach super gute Bälle nach vorne spielt. Und das ist ja alles andere als eine Mittelstürmerposition, aber der scheint alle Freiheiten zu haben.
Ja.
Also für deine Aussage spricht natürlich, dass beispielsweise ein Carlo Ancelotti bei Real Madrid sehr gut funktioniert hat. Und der Zidane, ist ja bekannt dafür, dass er eher lange Leine hat, was die Taktik angeht. Das heißt, den Spielern viel Freiraum lässt. Ich glaube, Mannschaften mit solchen Superstars sind natürlich für Trainer wirklich schwer zu trainieren. Also ich glaube, schwerer wird's nicht. Und ich glaube, es ist deutlich schwerer, eine Mannschaft mit solchen Stars zu trainieren, als eine Mannschaft mit eher durchschnittlichen Spielern oder No-Names. Und das hat mit vielen Dingen zu tun. Ich glaube, das hat viel mit Ego dann natürlich zu tun. Das sind alles Superstars, die wollen auch so behandelt werden. Und ich habe irgendwo die Tage gelesen, war Xabi Alonso zu nett? Fragezeichen. Mhm. Also es gibt natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, mit so Spielertypen umzugehen. Ich könnte mir vorstellen, ein Mourinho, der sich ja auch immer sehr auf die Seite seiner Spieler stellt, ist aber jemand, der dann tendenziell eher ein bisschen härter durchgreift, ein bisschen härtere Ansprache hat. Ich glaube, das kann auch funktionieren. Und ich glaube, er ist ja auch taktisch, ja, sehr drauf bedacht, dass die Spieler das so machen, wie er das möchte. Also ich glaube, es gibt verschiedene Wege, solche Spielertypen anzufassen. Und ich meine, das kannst du auch wieder wunderbar auf das normale Leben projizieren, ne? Wenn du jetzt ein Unternehmen führst oder Teams führst, da musst du dir ja auch genau anschauen, mit was für Charakteren hast du es hier zu tun? Und brauchen die eher ein bisschen längere Leine? Musst du denen klare Vorgaben geben? Musst du sagen, das und das bis dann und dann? Musst du vielleicht auch zwischendurch mal gucken, sind die auf dem richtigen Weg? Oder kannst du die wirklich einfach laufen lassen und kannst da auch blind vertrauen? Mhm. Also das ist nicht so einfach zu sagen. Woran Alonso jetzt am Ende gescheitert ist, das kann man eigentlich nur seriös beurteilen, wenn man mehr Hintergründe kennt. Aber zumindest ist deine These nicht abwegig. Könnte schon sein.
Also ohne da jetzt Vincent Kompany absprechen zu wollen, dass er kein guter Taktiker ist oder kein guter Trainer, sondern eher nur so ein Manager, der ja, sagen wir mal, der Charaktere im Team. Ich glaube schon, dass er taktisch einiges drauf hat. Aber ich glaube, was wir ja auch bei ihm immer wieder hervorheben, ist seine gute Art der Kommunikation. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch im Team so sehr gut funktioniert. Und das, was man ja von Toni Kroos über die Jahre auch immer über Carlo Ancelotti gehört hat, ist ja das, was du eben gesagt hast, so nach dem Motto, der ist einer der besten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Ja, also die haben ihn geliebt dort als Mensch. Und ich glaube, dass Xabi vielleicht die ein oder andere Idee zu viel hatte für so einen Riesenclub wie Real Madrid. Ich meine, in Leverkusen konnte sich die Mannschaft dann halt genau so zusammenstellen, wie er das wollte. Und er war der absolute Superstar quasi ja in diesem ganzen Konstrukt. Bei Real Madrid ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Ich bin mal sehr gespannt, Nils. Ich habe schon so ein paar Szenarien im Kopf, was im Sommer möglicherweise passieren könnte. Stell dir mal vor, Pep Guardiola gewinnt mit Manchester City in diesem Jahr nochmal die Champions League oder vielleicht doch noch den Meistertitel in England und hört dann auf. Dann ist doch Vincent Kompany der Nachfolger.
Ja, Vereinsikone.
Warte. Und dann würde in München ein Platz frei werden für Xabi Alonso.
Das wird nicht passieren. Also Jens, da bin ich gerne bereit, wieder zu wetten. Und da können wir gerne auch den Wetteinsatz richtig erhöhen. Denn so wahr ich hier sitze, das wird nicht passieren. Also das könnte möglicherweise irgendwann passieren. Aber Kompany, der hat doch auch jüngst erst verlängert. Also das ist doch noch gar nicht lange her, hat er seinen Vertrag verlängert.
Hey.
Ich glaube, das ist ja auch sowas, was einfach schön ist an Kompany. Das ist ein vernünftiger Typ. Und ich glaube, mit dem kannst du gut reden und der weiß genau, was er da in München hat. Und er weiß, dass er bei einem der besten Vereine in Europa ist, dass das City auch ist, unbestritten. Aber nach England wird er irgendwann noch gehen. Aber warum sollte er das jetzt machen und so früh eine Trainerstation verlassen, bei der es doch wunderbar läuft? Und da baut er sich auch gerade ein super gutes Team zusammen. Ich glaube, der wird mit Bayern noch die Champions League gewinnen wollen. Und irgendwann, aber ich hoffe auch als Bayern-Fan, dass das noch ein paar Jährchen dauern wird, geht er auch auf die Insel oder geht nach Spanien. Aber also ganz sicher nicht im Sommer.
Wie sagt man das immer so schön im Unternehmenssprech? Wir nehmen das mal mit, Nils. Wir überprüfen das nochmal zu einem späteren
Zeitpunkt. Das können wir sehr gerne machen. Okay, dann lass uns von Real mal wieder auf die Bundesliga kommen. Denn ich sehe, auf Platz 13 haben wir beide Werder Bremen getippt. Und genau da stehen sie auch, Jens. Da bist du natürlich jetzt dran als alter Werderaner.
Ja, da gehören sie auch hin. Also muss man mal so ehrlich sagen. Schwieriger Start, dann zwischendrin einige Heimsiege gesammelt. Deswegen haben sie jetzt 17 Punkte und gegen Ende der Rückrunde wurde es in Bremen wieder ein bisschen komplizierter, so dass ja Victor Boniface Thema, das hat überhaupt nicht funktioniert. Der Junge ist einfach nicht fit, muss er jetzt auch wieder wegen eines Knorpelschadens operiert werden und so weiter. Also das ist leider nicht aufgegangen, das hat nicht hingehauen. Deswegen haben sie halt im Prinzip die komplette Hinrunde ohne Stürmer gespielt und man hat es auch gemerkt, dass immer wieder die Mannschaft durchgewechselt wurde, weil halt irgendwie man nicht so feste Strukturen in dem Team hat. Und dann hatten Romano Schmid vorne in der Mitte gespielt, Marco Grüll, zwischendrin Keke Top, dann wieder Justin Ginma. Also wir sagen das ja immer, das hilft schon, wenn sich eine Mannschaft findet. Und Werder hat sich 0,0 gefunden bisher. Mhm. Und dazu kommt natürlich noch so diese Sache, dass man sich natürlich von Horst Steffen erwartet hat, dass in Bremen jetzt wieder dieser Hurra-Offensivfußball-Einzug erhält, den er halt in Elversberg gespielt hat. Davon sind die Bremer auch weit entfernt. Naja, und deswegen herrscht jede Menge Unzufriedenheit in Bremen. Nachvollziehbar, aber ja, das aber
was
Team
glaubst
ist,
du, wie die Rückrunde dann jetzt laufen wird für Bremen?
Ich glaube schon,
müssen die aufpassen, dass die hinten reinrutschen?
Also auf jeden Fall. Du hast jetzt in den kommenden 4 Spielen Frankfurt, du hast München, du hast Leverkusen und das Nachholspiel gegen Hoffenheim. Ich sag mal, keine sicheren 12 Punkte aus diesen 4 Spielen. So, ich glaube, da kann man sich, ohne sich aus dem Fenster zu lehnen, kann man das sagen. Also von daher, ich glaube, die nächsten 4-6 Wochen können richtig hart werden. Und dann hängst du da unten drin. Und wenn du es dann schaffst, deine Punkte wieder in dieser Zwischenphase da irgendwie wieder zu holen, dann kannst du dich auch so weit da rausschießen, dass du jetzt am Ende der Saison vielleicht nichts mit dem Abstieg zu tun hast. Wenn du das aber nicht schaffst, kann das wirklich eine harte Saison werden. Und erinnere dich, habe ich von Anfang an gesagt, ich brauche 3 Vereine, die hinter Werder stehen. Und jetzt hast du Mainz, St. Pauli, Heidenheim aktuell auf den Abstiegsplätzen. Du hast ja schon gesagt, Mainz 05 unter Urs Fischer könnte sich stabilisieren.
Ich glaube mit Heidenheim können wir relativ sicher da hinten rechnen, was schade ist. Weil ich die irgendwie auch cool finde und irgendwie auch mag. Ich mag auch den Frank Schmidt total, guck mir auch seine PKs gerne an. Aber Heidenheim jetzt mit 12 Punkten, ich meine gut, die 2 davor haben auch nur 12, aber ich glaube, das wird wirklich schwierig. Ja, aber ja, gucken wir mal. Du hast natürlich recht, das Programm der nächsten Wochen sieht jetzt nicht so gut aus für die.
Ja, genau. Ja, und dann hast du jetzt hinter Werder, um das noch abzuschließen, hast du noch Hamburg und Augsburg. Also wenn wir damit rechnen, dass vielleicht Mainz sich noch da rausschafft, dann muss Hamburg oder Augsburg bitte noch da hinten bleiben. Das würde ich mir zumindest aus Werder Sicht wünschen.
Und die Hamburger, nur um es mal gesagt zu haben, jetzt auf Platz 14, habe ich auch auf Platz 14, lieber Jens.
Bei mir sind sie auf Platz 16. Sorry, meine Hamburger Freunde. Ja. In der aktuellen Situation würde ich mir das wünschen.
Ja, die alte Nord-Rivalität. Aber Jens, wenn wir beim HSV sind, müssen wir auch, finde ich, leider ganz kurz über ein eher unschönes Thema sprechen. Ich schicke vielleicht mal vorweg, dass wir das Thema jetzt nicht inhaltlich behandeln oder bewerten möchten. Wir befassen uns ausschließlich mit kommunikativen Aspekten. Es geht um Stefan Kuntz. Wahrscheinlich habt ihr es schon mitbekommen. Er ist ja jetzt seit Mai 2024 Sportvorstand gewesen beim HSV. Unter seiner Führung sind die Hamburger aufgestiegen. Zum Jahreswechsel hat er dann für alle überraschend den HSV verlassen. Offiziell hieß es aus persönlichen, familiären Gründen. Jetzt im Nachgang wurden allerdings ziemlich delikate Anschuldigungen öffentlich. Kuntz wird von HSV-Mitarbeiterinnen vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben. Als die ersten medialen Meldungen dazu erschienen sind, hat der HSV mit einer Stellungnahme reagiert, die ich ganz kurz vorlese. Der Aufsichtsrat kann das Interesse an dem vorzeitigen Ausstieg von Stefan Kuntz als Sportvorstand sehr gut nachvollziehen. Wir möchten uns aber weiterhin auf die Aussage beschränken, dass Stefan Kuntz den Aufsichtsrat aus persönlichen familiären Gründen gebeten hat, zum 31.12.25 auszuscheiden. Es handelt sich hier um ausschließlich interne Vorgänge, die wir schon aus Gründen des Schutzes von Persönlichkeitsrechten nicht öffentlich erörtern möchten. Okay. Soweit so gut oder so schlecht, aber nachdem die Berichte über Stefan Kuntz dann kein Ende fanden und in der Presse eben diese Gerüchte kursierten, meldet sich dann Stefan Kuntz vergangenen Sonntag per Instagram mit einem Statement. Und hier schrieb er, Mich erreichen zahlreiche Anfragen wegen der aktuellen Berichterstattung über meine Person. Erst einmal möchte ich sagen, dass mich die Vorwürfe hart treffen. Klar ist, ich weise diese Vorwürfe entschieden zurück. Im Sinne meiner Familie und aller mir nahestehenden Personen habe ich meine Anwälte darum gebeten, gegen diese falschen Vorwürfe und Vorverurteilungen vorzugehen. Okay, dann haben wir also quasi Gerüchte gegen eine solche Aussage. Dann allerdings hat sich der HSV wieder gemeldet. Und wir erinnern uns jetzt kurz an das Statement von davor, wo sie ja sagen, es waren halt wirklich persönliche, familiäre Gründe. Ja. Jetzt aber, nach diesem Stefan-Kunz-Statement, veröffentlicht der HSV-Aufsichtsrat folgendes Statement. Im Dezember 2025 sind an den Aufsichtsrat der HSV Fußballmanagement AG Vorwürfe eines schwerwiegenden Fehlverhaltens von Stefan Kunz herangetragen worden. Der Aufsichtsrat hat gemäß seiner Verantwortung sofort nach Kenntnisnahme der Vorwürfe mit Unterstützung spezialisierter externer Anwälte die Aufklärung der Vorfälle eingeleitet. Nach sorgfältiger Prüfung und der Erkenntnis, dass die Vorwürfe glaubhaft sind, hat der Aufsichtsrat umgehend entschieden, eine schnellstmögliche Trennung von dem Vorstandsmitglied anzustreben. Stefan Kunz hat auf dieser Grundlage und insbesondere in Kenntnis der gegen ihn erhobenen Vorwürfe der Trennung zum 31.12. zugestimmt. Er war dabei anwaltlich vertreten. Die Gelegenheit zur Stellungnahme gegenüber dem Aufsichtsrat hat Herr Kunz trotz mehrfacher Angebote explizit nicht genutzt. Vor dem dargestellten Hintergrund sind die Vorwürfe einer Verleumdungskampagne gegen Stefan Kunz klar unzutreffend und irreführend. So, das war's jetzt auch mit Statements. Jetzt bist du dran, Jens.
Ja, also das muss man schon sagen. Da hat sich der Aufsichtsrat von wie heißt das? HSV Fußballmanagement AG aber sehr klar positioniert.
Ja, also vor allem, es ist ja vor allem ein totaler Richtungswechsel, ne? Also erst sieht es ja so aus, als hat Stefan Kunz die Entscheidung getroffen, dass er aufhört aus persönlichen familiären Gründen. Und jetzt im zweiten Statement sagen sie ja, dass sie die schnellstmögliche Trennung angestrebt haben.
Ja, absolut. Das meine ich damit. Also da wird dann sehr, sehr deutlich, auf welcher Seite sie stehen. Und weißt du, jetzt als dieses Statement rausgekommen ist, dass Stefan Kunz den HSV verlässt, da hätte man sich schon fragen können, warum ist es so neutral? Warum ist es so? Ich meine, du hast es ja eben gesagt, ne? Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, irgendwie Stefan Kunz ist irgendwie eine HSV-Legende, aber er hat zumindest ja mitgeholfen, dass der HSV nach 7 Jahren in die Bundesliga zurückgekehrt ist. Mhm. Was für, sagen wir mal, zumindest die blau-weiß-rote Hälfte in Hamburg unfassbar wichtig war. Ja. Und ein emotionales Moment so in den vergangenen Jahren. Und dann so eine nüchterne Pressemitteilung, so nach dem Motto, ja, Stefan Kunz ist jetzt übrigens raus, persönliche, familiäre Gründe, wir bitten Sie, davon abzusehen, hier Rückfragen zu stellen, vielen Dank und einen guten Rutsch, so nach dem Motto.
Weißt du, was mein Gedanke war, als ich das gelesen habe? Diese Formulierung mit den persönlichen Gründen, da denke ich immer sofort, da gibt es einen Krankheitsfall in der Familie.
Hundertprozentig, ja, habe ich mich diese Woche auch mit einem Hamburg-Fan lang drüber unterhalten und der sagte auch, das war meine erste Reaktion, ich dachte sofort, irgendjemand ist krank, ja, irgendjemand und so. Und dann hinterfragst du natürlich auch nicht. Hm. Von daher, jetzt kann man natürlich sagen, es ist nicht ganz falsch, die Formulierung zumindest, die sie gewählt haben. Also, weil auch natürlich, das sind jetzt persönliche Gründe von Herrn Kunz. Also es betrifft ihn zumindest persönlich, ja.
Okay.
Ich glaube, sie haben schon maximal versucht, nicht zu lügen.
Also aber genau, also das finde ich ist jetzt genau die Frage, die man sich da mal stellen kann. Und ich finde, das wird öffentlich eigentlich viel zu wenig diskutiert. Wenn man ihnen das nicht so wohlwollend auslegt, wie du das jetzt gerade tust, dann kann man schon sagen, sie haben die Öffentlichkeit an der Nase rumgeführt. Und man könnte vielleicht auch das sogar noch verbinden mit dem Gedanken, sollte da vielleicht was unter den Teppich gekehrt werden, was nicht nur für Stefan Kunz unangenehm ist, sondern eben auch für den HSV?
Hundertprozentig. Also ich glaube auch, dass sie dieses Thema nicht größer machen wollten, als es zu diesem Zeitpunkt war oder nach wie vor ist. Ne? Wie gesagt, inhaltlich wollen wir uns da gar nicht mit beschäftigen, aber ja, zu diesem Zeitpunkt waren sie vielleicht auch noch oder sind sie wahrscheinlich nach wie vor auch noch immer mit der Aufklärung beschäftigt. Also Ja, da sind jetzt die Anwälte dran, die das klären müssen. Von daher wollten sie da vielleicht nicht Öl ins Feuer gießen oder überhaupt was entfachen, was zu dem Zeitpunkt noch so völlig ungeklärt war.
Noch ein Hinweis. Welche Stelle auf jeden Fall nicht der Wahrheit entspricht, ist ja die im ersten Statement, wenn sie sagen, dass sie das, dass Stefan Kunz gebeten hat, auszuscheiden. Das haben sie im ersten Statement gesagt. Und das ist ja nun nachweislich nicht richtig, wenn sie im zweiten Statement sagen, dass sie diese Trennung angestrebt haben. Das heißt, mindestens in dem Punkt haben sie nicht die Wahrheit gesagt. Ja. Und mit den persönlichen Gründen, das ist, also wir wissen ja beide, man hat genau diese Assoziation, da ist irgendwas, da muss er sich drum kümmern. Und das ist ja nun auch weit weg von dem, dass da ein absolutes Fehlverhalten vorgelegen hat, aller Wahrscheinlichkeit nach.
Ja, ja. Hundertprozentig. Wie gesagt, ich glaube, da haben sie, wie du sagst, das haben sie schon versucht. Alle Parteien haben das, glaube ich, versucht, das so klein wie möglich zu halten, weißt und du, das so das vage wie möglich
nicht.
Zu halten.
Ich verstehe das nicht, Jens. Also ich meine, in dieser Zeit, in der wir leben, wo gefühlt alles ans Licht kommt, sogar Black Boxes, weißt du? Da muss einem doch klar sein, dass einem das um die Ohren fliegt. Also das ist kommunikativ dann einfach nicht professionell gemacht. Es ist doch immer so, wenn Scheiße passiert, ja, das ist natürlich nicht cool, auch für den Verein. Aber du kannst in solchen Situationen dann trotzdem eben Stärke demonstrieren, indem du dann eben transparent bist und dich nicht angreifbar machst. Also wie gesagt, ich finde es erstaunlich, dass da so wenig drüber gesprochen wird, dass die Hamburger da jetzt so eine schlechte Figur machen. Das wird natürlich jetzt viel über Kunst gesprochen und um die Inhalte, um die es da geht. Aber also auch da, wenn wir von Profikommunikation reden, du solltest nicht lügen, denn im Zweifel wirst du erwischt.
Ja, und das ist ja auch das, was wir in puncto Kommunikation immer wieder sagen. Wenn du die Kommunikation führst, kannst du sie auch quasi beeinflussen. Also du kannst beeinflussen, was über dich gesagt wird. In dem Fall ist es jetzt wieder so, die Bild-Zeitung hat das recherchiert und da weiß sie ganz genau, was aus dieser Story dann wird und dass sie dann groß aufgeblasen wird und dass du dann irgendwann zu einem Punkt kommst, wo du das nicht mehr kontrollieren kannst. Mhm. Wenn du das von Anfang an in die eigene Hand nimmst und sagst, ich habe hier das Heft des Handelns in puncto Kommunikation in der Hand, dann hast du zumindest die Chance, das in deinem Sinne zu beeinflussen. Ja.
Und ganz ehrlich, Jens, mich beschäftigt dieses Thema auch ganz grundsätzlich. Ich will gar kein ganz großes Fass aufmachen, aber ich teile mit dir den Gedanken, ich bin heute Morgen um 6 Uhr wach geworden, eine Stunde vor meinem Wecker und habe dann im Bett noch etwas gelesen und habe, während ich gelesen habe, ich lese gerade von Adorno einen Aufsatz, Jargon der Eigentlichkeit, super kompliziertes Zeug.
Morgen zum 6.
Also. Ja, ja. Und tatsächlich hat mich dieser Text dann zu einem Gedanken geführt, der hatte nur entfernt damit was zu tun, aber ich musste dann irgendwie an Trump denken und an Grönland und so. Und ich bringe das deswegen mit dem HSV jetzt in Verbindung, weil ich mir denke, ganz grundsätzlich sollte man sich doch mal überlegen, als Privatperson, als Institution, als was auch immer. Wollen wir wirklich in einer Welt leben, in der es absolut normal ist, zu lügen und zu betrügen? Und das gehört quasi einfach mit dazu. Und dann nennst du eine Annexion einfach Befreiung von Grönland beispielsweise und wiederholst diesen Scheiß einfach so oft, bis es halt ein paar Deppen irgendwie glauben, deren Hirn halt weich genug ist, dass die dünne Brühe da einsickert. Also, weißt du, ich finde auch als Verein hast du da eine Verantwortung und musst halt sagen, ey, hier gab es ganz schlimmes Fehlverhalten. Hier gab es möglicherweise strafrechtliche Handlungen. Verdammt nochmal, dann benenn das so. Denn wir haben alle irgendwie eine Vorbildfunktion. Wir alle, die wir uns in der Öffentlichkeit bewegen. Und ich denke immer an meine Tochter und denke mir, ich hätte es gerne, dass wir in einer Welt leben, die ein bisschen integrer ist, als sie es oftmals ist. So, danke.
Nils, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, das war der Stadionsprecher
dieser Woche. Ja, wir machen jetzt tatsächlich gleich mal hier den Schlussstrich drunter, denn mit Blick auf die Uhr, wir sind schon wieder lange on air. Jens, komm, also dann
Warte, aber bevor wir hier zumachen, Nils, lass uns zumindest nochmal hier versuchen, dieses Thema noch auf den HSV und auf den Rest der Saison zu beziehen. Meinst du, dass das was ist, was jetzt vielleicht auch den HSV in seiner sportlichen Leistung beeinflussen könnte in den kommenden Wochen und Monaten?
Ja, also der Konjunktiv, klar, könnte. Und trotzdem, wo haben wir sie beide getippt? Ich muss gerade mal gucken. Ah ja, ich habe sie auf 14, du hast sie auf 16. Ja. Ja, also ich glaube nicht, dass die sich jetzt noch krass nach oben schießen werden. Ne? Also ich glaube schon, das wird bis zum Eng auch eng für den HSV. Und trotzdem sagt mir mein Gefühl, am Ende stehen sie überm Strich.
Ja, weil Merlin Polzin hat es ja auf der Pressekonferenz jetzt vor dem Leverkusen-Spiel, was ja dann abgesagt wurde, ja auch relativ deutlich gesagt, so, das ist natürlich Thema in der Kabine. Ja. Also das geht ja auch gar nicht anders. Ja. Also von daher, klar, sollte das jetzt nicht die sportliche Leistung der Spieler beeinflussen, aber naja, so eine ungeklärte Situation. Und jetzt weiß man natürlich auch nicht, wie geht's weiter mit Herrn Kunz, wie wird auch der Posten besetzt? Also, weil der Vorstandsposten ist jetzt auch frei.
Es hilft auf jeden Fall nicht, ne? Also ich glaube, das ist ganz klar, es hilft nicht. Es lenkt wieder vom Sportlichen ab und die Spieler haben tendenziell irgendwie eine Ausrede mehr, wenn es mal nicht so gut läuft. Und trotzdem finde ich, dass Polzin das beispielsweise auf dieser PK gut moderiert hat. Ja, er hat sich aufs Sportliche konzentriert und trotzdem ist er ja ehrlich, wenn er sagt, das ist Thema in der Mannschaft. Es wird sich zeigen, ob das jetzt größere Auswirkungen auf die Mannschaft hat.
Ja, weil ich glaube auch, was so das Faustpfand auch der Hamburger war in den vergangenen Wochen, dass sie ja auch gerade das Volksparkstadion zu so einer Festung machen konnten und da ja auch dann immer noch kurz vor Schluss gegen Stuttgart gewinnen konnten, gegen Bremen gewinnen konnten und so weiter und da ja auch wichtige Punkte geholt haben. Mhm. Und ich hoffe aus Hamburger Sicht einfach, dass das jetzt nicht irgendwie zerbricht, weißt du, durch so eine Geschichte, dass so diese Einheit, die der HSV aus meiner Sicht in den vergangenen Monaten gezeigt hat, seit dem Wiederaufstieg, dass die jetzt irgendwie zerbröckeln könnte, weil das ist was sie definitiv in den kommenden Wochen und Monaten nicht gebrauchen können.
Dann vielleicht noch ein Verein, denn das ist der einzige Verein von den 18 Vereinen, über den wir, glaube ich, bislang noch nicht gesprochen haben. Der FC St. Pauli steht aktuell auf Platz 17. Ich hatte sie deutlich höher getippt, nämlich auf die 12. Du hast sie auf die 15 getippt. Könnte eng werden, ne?
Ja, könnte eng werden. Ja. Ich meine, sie haben auch noch ein Spiel in der Hinterhand. Heimspiel gegen Leipzig ist ja ausgefallen. Kannst du auch nicht unbedingt 3 Punkte einplanen. Ja, sie werden schon da unten drin bleiben. Und bei mir die 15, da war auch eher der Wunschvater, das Gedanken. Einfach, weil ich sie überm Strich sehen wollte, weil ich finde, der bunte FC St. Pauli mit seinen Werten tut der Bundesliga gut.
Interessant ist auf jeden Fall, Hoffenheims
und so weiter.
Wir haben beide Pauli vor Hamburg getippt, ne?
Ja.
Das ist interessant.
Mal sehen.
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf ein richtig schönes Fußballjahr 2026. Wir haben ja nicht nur die Bundesliga, Champions League, kommt jetzt bald die heiße Phase, DFB-Pokal natürlich auch. Dann haben wir noch eine WM vor der Brust und wir können hier versprechen, wir waren ja vorhin bei guten Vorsätzen, einen fassen wir uns auf jeden Fall, nämlich, dass wir uns regelmäßig hören werden, ihr Lieben, und wir haben auch Bock auf ein schönes Stadionsprecherjahr. Wir versprechen euch auch den ein oder anderen Gast. Ende letzten Jahres hatten wir ja Hanno Balic zuletzt. Wer die Folge noch nicht gehört hat, unbedingt nochmal reinhören. Richtig, richtig spannende Folge. Und wir werden natürlich auch in diesem Jahr wieder den ein oder anderen Gast hier begrüßen dürfen, aber freuen uns einfach auch, uns regelmäßig zu hören und Jens, wir zwei uns auch zu sehen.
Auf jeden Fall. Ne? Freue ich mich weiter drauf.
Wird ein schönes Jahr. Und dann hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche schon wieder. Und bis dahin, ja, vergesst vielleicht nicht, es gibt sogar noch größere Dinge als den Fußball. Und in diesem Sinne sage ich, bleibt integer, bleibt ehrlich und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Wie's vor, noch ein Tor. Defense Jens, Defense Jens, schalalala.